Herzlich willkommen zum Podcast Designerklärer, dem Podcast für hellwache Kreative. Heute spreche ich mit Monika Heimann über fliegende Besen, die Farbe Beige und wie Design wirkt. Viel Spaß! Zur heutigen Folge des Podcasts Designerklärer begrüße ich als Designerklärerin heute Monika Heimann.
Ja, hallo Christoph.
Stell dich doch mal kurz vor.
Ich habe mit dem Studium angefangen an der Kunstakademie Düsseldorf. Das war Konzeptkunst, also sehr frei und sehr offen. Und das ist aber natürlich kein richtiger Beruf, wo man dann auch einen Job direkt bekommt, sodass ich dann nach dem Studium in den Bereich Mediendesign eingestiegen bin. Das war in Mitte der 90er Jahre, wo das noch anfing und wo auch das Internet noch nach frischer Farbe roch. Und da bin ich dann schnell zur Artdirektorin aufgestiegen und Projektmanagerin und habe da auch viele Jahre gearbeitet, auch in Bereichen 3D-Echtzeitanimation und Videoentwicklung und bin dann schließlich nach dem New Economy Crash, wo dann erstmal ein bisschen schwierig auf dem Markt war mit neuen Medien, habe ich dann das Thema Kreativtrainings sozusagen mit hinzugenommen. Und bin da jetzt auch schon seit etwa 20 Jahren in dem Bereich unterwegs, dass ich halt Unternehmen begleite und Workshops gebe im Bereich Kreativtraining beziehungsweise auch so komplette Innovationsprojekte begleite. Seit 13 Jahren habe ich mich dann aber mit Michael Schütz zusammengetan. Der ist Diplompsychologe und arbeitet schon sehr lange im Bereich psychologische Markt-, Kultur- und Medienforschung. Und wir haben gemeinsam ein eigenes Konzept entwickelt, wie man Kreationsentwicklung mit psychologischer Forschung so verbandelt, dass man sagen kann, das ist jetzt wieder ein Forschung- und Entwicklungsprozess, also wo die Forschung sozusagen innovationsgeleitet ist und man vom Ende her denkt, was brauche ich für die Innovation aus der Forschung? Und umgekehrt der Innovationsprozess dann wiederum forschungsgeleitet ist, also dass man auch immer darauf achtet, sind auch die Bedürfnisse und Motive der Consumer berücksichtigt in der Innovation, zum Beispiel Produktentwicklung oder auch Designentwicklung, die man da gerade entwickelt. Ja, das ist jetzt so der Stand der Dinge. Kunst mache ich natürlich immer noch, aber vor allen Dingen eben in diesem Bereich Innovationsentwicklung auf Basis psychologischer Forschung.
Du bist wo in Deutschland unterwegs oder aktiv?
In Köln sitzen wir in einem Atelierhaus. Da ist es auch immer sehr lebendig und man hat viel Austausch mit verschiedenen anderen Künstlern, Designern, Tänzern auch und Musikern. Also das ist sehr spannend und da nehmen wir auch immer am offenen Atelier teil. Und wir sitzen aber auf der Scheel-Sick, also auf der falschen Rheinseite, so nennt man das ja in Köln.
Es gibt eine falsche Rheinseite. Ja. Ist das die Düsseldorfer?
Genau. Aber Düsseldorf gibt es ja gar nicht, weil es ist ja die verbotene Stadt hier.
Ah ja, das ist so wie in Ostwestfalen mit Bielefeld, ja. Okay, sehr schön. Prima. New Economy Crash habe ich eben gerade aufgenommen und ich glaube, viele wissen gar nicht mehr, was das eigentlich ist. Kannst du mal kurz beschreiben, worum es dabei eigentlich ging und was hatte das dann damals mit deiner Arbeit zu tun?
Also diese neuen Medien, die boomten ja in den Ende der 90er Jahre unglaublich. Also neue Medien, da ging's, das fing an mit so CD-ROM-Erstellung, interaktive CD-ROM. Das kennen die meisten vielleicht auch nicht mehr, obwohl das eigentlich eine ganz schicke Sache war, wo man dann eben auch Filme und Sounds zeigen konnte, aber auch kleine Spiele oder Datenabfragen und Ähnliches auf so einer CD-ROM hatte. Und das verlagerte sich dann schließlich aufs Internet, so Mitte der 90er Jahre. Das heißt, die CD-ROM ist da leider ausgestorben und es ging dann über, dass man eben interaktive Webseiten erstellte. Das ging dann dann ziemlich irgendwann an der Börse auch ab. Ich erinnere mich noch daran, dass wirklich alle Kollegen hatten irgendwann ständig einen Börsenticker über dem Bildschirm laufen, weil sie irgendwelche Telekom-Aktien gekauft hatten oder Infineon-Aktien. Also jeder war da irgendwie an der Börse und hatte da irgendwelche neue Medienaktien gekauft. Und warum das Ganze dann schließlich gecrashed ist, keine Ahnung. Aber das war vor allen Dingen bezog sich auf diese Branche. Und das ging jedenfalls in kürzester Zeit. 2001 ging das so los bis 2002, dass eben vor allen Dingen die sämtliche dieser eher kleineren Agenturen, die sich mit neuen Medien beschäftigt hatten, entweder in Konkurs gingen oder sie haben massiv Arbeitsplätze abgebaut. Und es betraf dann auch durchaus Unternehmen wie zum Beispiel das Filmunternehmen, bei dem ich tätig war, die gar nicht so viel mit Internet eigentlich zu tun hatten. Aber es zog wirklich alles nach sich. Und dann sah es halt eine Zeit lang auf dem Markt so aus, wenn man dann arbeitslos zum Arbeitsamt ging und sagte, ja, ich habe Mediendesign gemacht, dann sagten die so, also herzliches mein Beileid sozusagen. Hier waren heute schon 5 Leute. Also ja, da musste man halt erstmal gucken, wo man bleibt und was man anderes machen kann. Und das habe ich ja dann auch gemacht, also mit diesen Bewerbungstrainings und auch Designberatung habe ich dann gemacht. Also ich habe so ein bisschen dann umgeschwenkt, bin jetzt meiner Kreationsrichtung ja im Grunde schon noch treu geblieben, aber so ein bisschen auf andere Bereiche verlagert. Und
Ja.
inzwischen habe ich es jetzt geschafft, eigentlich alles zusammenzubringen, weil wir jetzt auch mit Mitteln der künstlerischen Forschung arbeiten. Und da ist jetzt alles drin und da bin ich auch sehr zufrieden mit meinem jetzigen Job, also was ich so täglich mache.
Das muss man sich mal vorstellen, ne? Also vor noch gar nicht allzu langer Zeit, also 2 Jahrzehnten, gab es eine Situation, in der Kreative überhaupt kein Bein mehr auf den Boden gebracht haben. Vorher, wenige Jahre vorher, so um die Jahrtausendwende herum, wurde jeder quasi von der Straße gezogen, der nicht bei 3 auf den Bäumen war, um Internetseiten zu programmieren. Also es gab damals ja auch gar keine Möglichkeit, das zu lernen. In einer Schule, in einer Akademie, in einer Universität. Mit HTML hat man sich eher so ein bisschen privat beschäftigt und war da so irgendwie so ein bisschen in der Freizeit Tätigkeiten unterwegs und plötzlich boomte dieser Markt und alle haben Internetseiten für sehr viel Geld gekauft. Also ich erinnere mich da an 4-5-stellige Summen für aus heutiger Sicht lächerliche HTML-Seiten, also statische Seiten, da gab es noch keine Datenbanken, da gab es noch kein WordPress, keine Online-Plattformen, und es wurde alles per Hand gestrickt und dann auch noch an alle möglichen Browser angepasst. Also da muss man sich mal in diese Zeit reindenken, wie rudimentär das war. Wenn ich jetzt heute mal den Vergleich mir erlaube, damals der Crash der New Economy und jetzt die Zeit mitten oder nach der Corona-Pandemie, ist das vergleichbar für dich?
Ich kann es jetzt nicht mehr so ganz genau sagen, weil ich bin ja jetzt nicht mehr speziell in diesem Bereich tätig. Also arbeite jetzt auch nicht mehr für Werbeagenturen, sodass ich gar nicht weiß, wie das da im Moment so aussieht mit den Jobs. Weil das ging ja irgendwann auch wieder in die Höhe, als dann sozusagen dieses Web 2.0 kam und diese ganzen interaktiven Geschichten dazu kamen. War das wieder im Aufwind? Und wie jetzt die Lage ist, auch so mit KI und solchen Themen, da bin ich gar nicht so ganz, habe ich so aktuell gar nicht so auf dem Schirm. Aber kannst du vielleicht auch sagen?
Ja, also meine Beobachtung ist, dass tatsächlich viele kleine Unternehmen, Kleinstunternehmen, einzelne kreative Solo-Selbstständige, wie es so schön heißt, das ist ja mittlerweile schon fast ein Schimpfwort geworden, auch in der Öffentlichkeit, wenn man Solo-Selbstständig ist, also quasi man kann es sich nicht leisten, dass man auch Angestellte hat, und dann braucht man ja keine Unterstützung, so quasi, so war das ja so ungefähr vor 2 Jahren, dann haben viele Kreative, glaube ich, Schwierigkeiten gehabt, arg von der Substanz zu leben, weil einfach viele Aufträge weggebrochen sind. Das ganze Messegeschäft, das ganze Eventgeschäft war weg. Also wirklich von heute auf morgen, es wurden innerhalb von 3 Tagen, wurden alle Veranstaltungen, die über 1,5 Jahre im Voraus geplant waren, sofort abgesagt, und zwar fristlos, ohne dass irgendein Ausgleich stattfand, ohne dass vielleicht noch Ausgleichsgelder geflossen sind oder andere Dinge. Plötzlich war wirklich alles weg und alle haben sich ja umgeguckt und überlegt, was machen sie? Und diejenigen, zumindest auch aus den Interviewpartnern, die bislang beim Podcast da waren, die haben erzählt, also alle, die im digitalen Geschäft unterwegs waren, zum Beispiel der letzte Podcast, da war es so, dass die Agentur bis zu 25% mehr Aufträge hatte, weil sie halt Digitales macht und plötzlich alle sich auf Online und Digitales spezialisiert haben. Und alle, die das eben nicht gemacht haben, also eher die mit dem direkten Menschenkontakt zu tun hatten, also im Verkauf, bei ja, Messen und Events, die mussten in die Röhre gucken und hatten wirklich 2 Jahre so gut wie kein Einkommen. Und das ist eine harte Zeit gewesen. Also ich glaube, so ein bisschen ist es schon vergleichbar. Ich habe mich 2004 selbstständig gemacht. Ich habe da gar nicht so auf die wirtschaftlichen Zahlen geguckt. Ich war da absolut blauäugig. Und ich hatte nicht Internetseiten damals auf meinem Portfolio und habe gemerkt, dass überall, wo man mit dem Thema digitale Medien in die Firma kommt und sagt, wir stellen uns vor, wir zeigen mal unsere Leistungen, da wurde bei Digitales schnell abgewunken, so nach dem Motto, ach, das ging ja sowieso im Crash kaputt, das Internet, das geht jetzt wieder weg, da lohnt es sich nicht zu investieren, das will gerade keiner mehr wissen. Unter anderem auch natürlich aus Frust, wie viel Geld man vorher, 2, 3 Jahre vorher versenkt hat in relativ simpler Technik. Also das spielte damals alles so ein bisschen eine Rolle. Allerdings war es natürlich so, die Wirtschaft war insgesamt ja auch am Arbeiten im Vergleich zur Pandemie, wo alles am Boden lag. Also das ist meine Beobachtung. Interessant ist vielleicht, wie sich jetzt der Hype um die KI oder AI, je nachdem, wie man es formuliert, dann umsetzen wird und was dabei dann mit der Branche passiert. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Ich würde gerne zu deinem Thema kommen. Du hattest vorhin schon erwähnt, dass ihr ein Konzept entwickelt habt und dass das mit Forschung zu tun hat. Und ja, da würde ich dich einfach mal gerne fragen, wie funktioniert das denn eigentlich und wen beratet ihr da und wie muss man sich das vorstellen?
Das funktioniert über eigentlich eine neue Denkweise, weil das Problem sonst in der Marktforschung, auch in der qualitativen Marktforschung, ist oft so, dass dann verschiedene Motive und Bedürfnisse der KonsumentInnen erhoben werden. Da heißt es dann zum Beispiel ja, das Werbedesign oder das Produkt, das muss sie emotional ansprechen. Und dann sitzt man halt als Designer oder auch als Produktentwicklerin da und fragt sich jetzt ja, also wie denn emotional? Also emotional wie Lassie, also der Film, oder eher wie ein Autounfall oder in welcher Art und Weise? Oder selbst wenn es dann heißt, ja, das muss modern wirken, das Design oder das Produkt, dann ist halt einfach die Frage, welche Farbe hat modern, welche Form hat modern, also was verstehen die Leute überhaupt unter modern? Das heißt, in der Entwicklung brauche ich solche Sachen sehr konkret, weil ich muss sie ja tatsächlich auch herstellen, also sichtbar herstellen. Und das war eben so ein Punkt, wo wir angesetzt haben und geschaut haben, wie kann man denn in der Forschung schon dafür sorgen, dass solche konkreten Dinge auch erhoben werden, aber auch ohne, dass man jetzt auch zu konkret wird, weil es geht ja auch nicht darum, dass die Leute uns sagen, ja, es soll grün sein und mit gelben Sternen und wir das dann einfach so umsetzen, sondern es geht in der psychologischen Forschung auch immer darum, dass man auch erstmal analysiert, was heißt denn das jetzt, was da gesagt wurde? Also es heißt immer, glaube den Leuten nichts, sondern hinterfrag das erstmal, was die gesagt haben und was meinen die eigentlich damit? Und in dem Zusammenhang erheben wir jetzt schon in den Forschungsstudien auch sinnliches Material. Das sieht zum Beispiel so aus, dass wir die Technik Phantomscribbling, nennen wir das, entwickelt haben, abgeleitet aus dem polizeilichen Phantomzeichnen. Nur, dass wir jetzt keine Personen beschreiben lassen, also so eine Täterbeschreibung, sondern wir fragen die Leute wirklich, stell dir vor, also beim Thema Gesundheitsurlaubs beispielsweise, stell dir vor, du gehst in eine Kunstausstellung und da sind ganz viele Landschaftsbilder und du siehst da ein Landschaftsbild, wo du jetzt sagst, oh, das drückt für mich ja Gesundheit aus. Das ist ja eine Landschaft, wo ich sofort an Gesundheit denke, wenn ich die sehe. Und jetzt beschreib mal bitte diese Landschaft, also dieses Bild, was du da gesehen hast. Das gleiche dann mit Krankheit oder das geht halt mit allen möglichen Themen. Sehr gut funktionieren auch so Dinge, das nennen wir diese Übung Product Placement, dass wir zum Beispiel sagen, wenn das dieses Produkt beispielsweise eine Körpercreme oder irgendwas, worum es da jetzt gerade geht, wenn das in einem Film oder einer Fernsehserie beworben werden sollte, also so als Product Placement, was für eine Art von Film oder Serie wäre das denn, wo das sehr gut reinpasst? Und wie genau könntest du dir die Szene vorstellen, wo das so zufällig mit reinspielt, dieses Produkt? Und das ist immer sehr interessant. Das zeichnen wir dann auch direkt, beziehungsweise ich zeichne das dann. Und dann hat man am Ende sehr schön mehrere Zeichnungen, die man dann auch an die Wand hängen kann und kann dann auch vergleichen und erkennt dann oft auch so eine Struktur in den ganzen Bildern, also was sich so durchzieht. Und das ist dann eine sehr schöne Vorlage zusammen mit der psychologischen Analyse, die wir natürlich auch noch machen, um dann zu gucken, in welche Richtung muss denn jetzt ein Werbedesign gehen oder ein Produktdesign gehen, sodass wir dann eben diese Frage, welche Farbe hat modern, sozusagen geklärt haben oder auch in welche Richtung soll das jetzt emotional gehen. Und das ist grundlegend wichtig, weil man sonst einfach als Designerin und Kreative nichts anderes hat als seine eigenen Vorstellungsbilder und Erinnerungsbilder und die dann sozusagen auf das Design überträgt. Das muss aber überhaupt nicht das sein, was die Zielgruppe so im Kopf hat. Und da kann man dann eben sehr falsch liegen, vor allen Dingen, wenn es jetzt eine Zielgruppe ist, die so ganz anders ist als man selbst.
Beauftragt euch denn dann? Also sind das dann die Firmen, zum Beispiel die Firma Beiersdorf, die sagt, okay, wir wollen eine neue Werbekampagne für Nivea, forscht doch mal bitte und gebt uns Empfehlungen, was wir dann machen sollen in der Markenkommunikation? Oder ist das dann die Agentur, die Lead-Agentur, die euch dann anspricht? Oder geht ihr dann auf die Kunden zu oder die Hersteller und sagt, wir haben hier Ergebnisse? Wie muss man sich das vorstellen? Weil aus der Forschungssicht, also das, was viele, glaube ich, mit Forschung vereinbaren ist, dass Forscher irgendwo in einer Universität sitzen und die machen Studien und die entwickeln das und publizieren hinterher dazu und kommunizieren das miteinander. Aber in diesem Bereich Markenkommunikation, Werbung etc., visuelle Kommunikation, findet das ja eigentlich nicht unbedingt so stark statt. Also ich finde, es braucht eigentlich eine ganze Menge Forschung. Ihr macht sowas. Aber wo ist da der Ansatz? Also wo ist da quasi die Reihenfolge? Und wer bekommt dann eure Ergebnisse und was machen die dann damit?
Die Agenturen sehen uns leider eher als Konkurrenz, obwohl wir da auch immer kommunizieren. Es wäre toll, wenn man kooperativ mit der Agentur zusammenarbeitet. Es ist aber oft das Problem, dass in den Unternehmen die Kundenberater von der Agentur dabei sind bei irgendwelchen Meetings und es so gut wie nie vorkommt, dass zum Beispiel mal aus der Art Direction jemand dabei ist, also jemand, der das tatsächlich dann auch kreativ entwickelt. Und die habe ich immer den Eindruck, haben eher so das Gefühl, wir nehmen denen da jetzt irgendetwas weg, wofür sie eigentlich zuständig sind, sodass das eher mal ein bisschen schwierig ist. Wir kommen meistens über die Marktforschungsabteilung von Unternehmen, teilweise aber auch über das Marketing. Wenn wir über die Marktforschungsabteilung kommen, sieht das dann so aus, dass die meistens über das Marketing sozusagen einen internen Auftrag bekommen, dass sie mal testen sollen, wie denn irgendein Packungsdesign oder ein Design für ein Mailing oder eine Webseite, wie das aussehen soll oder auch die gesamte User Experience von so einem Kaufprozess, sowohl von den Bildern als auch vom Wording her. Und oft ist das dann so, also unsere Ansprechpartner in dem Bereich Betriebsmarktforschung, die wissen schon, was wir da anbieten. Und dann ist das erstmal so ein bisschen so, dass wir dann die Marketingabteilung oder die Produktentwicklung, die da diesen internen Auftrag vergeben hat, erstmal so ein bisschen überzeugen müssen, dass man vielleicht lieber ein bisschen anders vorgeht, nämlich iterativer und dass man auch nicht einfach jetzt drei Entwürfe von der Agentur testet, sondern dass man weiter vorne anfängt und irgendwie sagt, wir geben da jetzt erstmal ganz viel Material sehr offen rein, fragen die Leute auch selbst, wie würde denn Design aussehen, wenn ihr das selbst entwickeln müsstet, also die Konsumentinnen, mit denen wir da reden. Ja, es funktioniert nicht immer. Also manchmal möchten die auch einen herkömmlichen Prozess haben und dann machen wir das auch. Aber es funktioniert immer öfter, weil die auch merken, dass das viel besser funktioniert. Und dann läuft das in so einem iterativen Prozess, wo dann auch alle beteiligt sind, auch von der Agentur oder zumindest von der Marketingabteilung. Die sind dann auch bei den Gruppen oder teilweise Interviews, die wir da durchführen dabei, was wir inzwischen überwiegend online machen, auch über Zoom, also dass wir dann 2 Stunden mit Probandinnen reden, die wir uns haben rekrutieren lassen von einem speziellen Recruiter. Und das sind dann so Gruppen, wo dann zum Beispiel 6 Leute dabei sind, die vorher nach Kriterien ausgewählt werden, dass sie jetzt besondere Affinitäten haben oder ein besonderes Alter oder auch nach Haushaltseinkommen kann das schon mal gehen. Und dann haben wir da eine Gruppe von 6 Leuten, mit denen wir dann 2 bis 2,5 Stunden erstmal über das Thema reden. Beispielsweise, sagen wir mal, ein Haushaltsbesen als Thema. Das hatten wir auch schon mal als Thema. Und dann fragen wir die Leute erstmal, ja, wie ist das denn bei euch so mit Haushaltsbesen? Und dann fangen die meistens auch schon an zu erzählen. Das heißt, wir stellen möglichst offene Fragen. Fragen dann auch, wie war denn das letzte Mal, als du einen Besen benutzt hast? Was war das für eine Situation? Also wir gehen da sehr auch ins Detail, um eben rauszufinden, wie wird wirklich ein Besen genutzt und welche Emotionen verbindet man auch mit einem Besen? Welche Motive der Nutzung gibt es? Und das Ganze begleiten wir dann aber mit diesen zum Beispiel Zeichenaufgaben, wie ich gerade erzählt habe, mit dem Product Placement. Und da findet man dann auch schon raus, dass Besen eigentlich ein super spannendes Thema ist. Da werden dann
absolut. Ich glaube, ja. Harry Potter hat einen völlig anderen emotionalen Bezug zu einem Besen als wir.
Eben, aber die Leute eben auch. Und da werden dann Szenen beschrieben, auch dass der, wenn im Science Fiction vorkommen könnte und dann kämpfen dann Jedi-Ritter halt mit Besen statt mit solchen Schwertern. Oder ein Alien kommt mit seinem Raumschiff auf die Erde und das Erste, was er macht, er fegt erstmal. Und das ist auch psychologisch ganz interessant, weil dieses Fegen, das hat nämlich psychologisch auch etwas mit Urbarbahnmachung zu tun. Also mit eigenem menschlichen Territorium abgrenzen. Das ist sozusagen die Urform der Kultivierung. Wenn man irgendwo in die Wildnis kommt, macht man sich erstmal so ein bisschen so einen Platz sauber und fegt den erstmal so ein bisschen, um sich dann da hinsetzen und niederlassen zu können. Und das kriegt man dann teilweise auch über diese Bilder heraus, wenn man noch mal genau guckt, was heißt das denn eigentlich, was da dargestellt wurde. Oder Flirt-Szenen, also fegende Männer sind sehr attraktiv für Frauen. Also da gab es mehrere Flirt-Szenen, die uns da beschrieben wurden. Und so kommt man dann auch auf die Ideen, wie man eine Werbung darstellen könnte. Und die heutige Werbung für Besen, die sieht einfach sehr, sehr langweilig aus. Man sieht meistens nur Beine von einer fegenden Frau und halt den Besen und der fegt dann irgendwelche Blätter von irgendwelchen Terrassenkacheln. Das ist so die typische Besenwerbung und da kann man viel, viel spannendere Sachen daraus machen.
Jetzt kann ich auch langsam so ein bisschen die Feindschaft mit der Art Direction oder mal die Konkurrenzsituation mit der Art Direction sehen, weil die ja eigentlich für sich proklamieren oder zumindest die Agenturen dahinter würden proklamieren, wir sind eigentlich die Innovativen, wir entwickeln innovative Kommunikationskonzepte und die Kunden können das ja gar nicht. Also wenn Henry Ford seine Kunden gefragt hätte, was sie wollten, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde anstelle von Autos.
Ja.
Also, wo ist da im Prinzip die Innovation? Ich verstehe das, ich kann das nachvollziehen, aber ich würde es gern noch mal genauer hinterfragen. Wo siehst denn du den innovativen Charakter, den dann letztendlich so eine Interviewgruppe entwickeln kann, den eigentlich Kreative, wenn sie sich in ihr stilles Kämmerlein verziehen oder in ihren kreativen Raum, wie auch immer der aussieht, dass da vielleicht nicht unbedingt so viel Innovatives entstehen kann, außer viele Styles oder Moden, die es bereits schon gibt, die dann wieder aufgekocht werden. Wo ist da der Unterschied, wenn man sagt, wir fragen einfach die Konsumentinnen und Konsumenten?
Da würde ich zwei Unterschiede nennen. Erstmal gehen wir absichtlich weit vom Thema weg. Also wir sagen ja nicht, beschreib mal, wie eine schöne Besenwerbung aussehen könnte, weil dann reproduzieren die tatsächlich das, was sie so gesehen haben und dann ist es genauso langweilig, wie die Werbung zurzeit auch ist für Besen, sondern wir, deshalb machen wir diese Übungen, wo wir eben sagen, stell dir vor, in einem Science-Fiction-Film kommt ein Besen vor als Product Placement oder in einem Krimi. Was wäre das für eine Szene? Wie würde der Besen dargestellt? Und welche Funktion hat der Besen dann in dieser Szene? Und dadurch kommen die Leute ja schon viel weiter weg von dieser Werbung und es entstehen dann eben auch spannende Zeichnungen. Dann ist es natürlich wichtig, wir machen ja psychologische Forschung. Das heißt, wir nehmen das nicht einfach so eins zu eins für bare Münze, was die Leute sagen, sondern wir analysieren das noch. Interessant ist zum Beispiel, wenn man zum Beispiel bei Versicherungen oder auch beim Thema Hörgeräte, also bei Produkten, wo jetzt keiner besonders scharf drauf ist, das zu kaufen, sondern wo man halt sagt, ja, aus Vernunftsgründen brauche ich sowas mal, aber eigentlich will ich es nicht wirklich. Wenn da die Leute zum Beispiel sagen, ja, die Werbung, die finde ich schön, da denkt man so schön an Urlaub oder irgendwas Schönes, dann wissen wir immer, das ist keine gute Werbung, weil das ist eine Werbung, die vermeidet, dass die Leute sich überhaupt mit dem Thema nochmal weiter auseinander setzen. Also wir verhelfen mit der Werbung den Leuten dazu, solche Themen wie Versicherung oder auch Hörgeräte besser zu verdrängen. Und dann wirkt natürlich die Werbung nicht. Und das sind so Sachen, wieso wir nicht einfach eins zu eins das jetzt übernehmen, wenn die Leute sagen, finde ich gut, finde ich schön, sondern wir analysieren das im Zusammenhang, um dann auch zu wissen, was heißt finde ich schön. Heißt das jetzt in dem Moment toll, weil es lenkt mich schön ab vom Thema? Oder hat das wirklich einen Mehrwert für die Wirkung des Designs? Und das ist eben das Wichtige, diese psychologische Analyse. Und genau, und da beziehen wir dann auch die ganzen Zeichnungen mit ein und holen da dann eher solche Dinge raus wie beim Besen, dass das zum Beispiel sehr dynamisch ist, so ein Besen, oder dass ein Besen gut inszeniert werden kann als so eine Art Problemlöser, weil es waren oft Szenen, wo der Besen dafür zu verhalf, ein Problem zu lösen. Oder eben auch, es dürfen lustige Szenen sein. Es darf ein bisschen zauberhaft zugehen. Das heißt, wir holen da eher so allgemeine Kriterien raus und übertragen das nicht eins zu eins. Und dann hat man aber plötzlich ein viel größeres Feld an Möglichkeiten, wie man jetzt so eine Besenwerbung gestalten kann. Weil man plötzlich auch hat, okay, es darf was Zauberhaftes sein. Der Besen kann auch als so eine Art kleiner Held auftauchen. Und plötzlich kommen einem da ganz neue Ideen. Und das ist ja dann auch wieder Aufgabe der Agentur, dann aus diesem Grundmaterial als Inspirationsquelle wieder was Eigenes zu machen. Weil die müssen ja auch noch mit einbeziehen, dass sich das beauftragende Unternehmen ja auch in spezieller Art und Weise positionieren möchte. Die haben auch ein Corporate Design, was ja auch beachtet werden muss. Das heißt, die können sowieso nicht eins zu eins das übernehmen, was die Leute gesagt haben, sondern es geht wirklich darum, nochmal so die Anknüpfungsstellen, die emotionalen und die motivationalen zu finden über die Bilder, wie man daraus jetzt eine Idee entwickeln kann. Das heißt, es ist eigentlich noch keinerlei Vorgabe, aber das ist halt oft schwierig, das so zu erklären. Es ist halt Testmaterial, was wir da machen und nicht mehr. Das kann hinterher völlig anders aussehen, das fertige Design. Und trotzdem entspricht es dann diesen psychologischen Motiven und darauf kommt es dann an.
Bleiben wir mal bei den Hörgeräten. Ich hatte letztens eine schöne Szene im Zug. Ein älteres Ehepaar saß nebeneinander im Zugabteil, im Großraumabteil und hat sich sehr laut unterhalten. Es war niederländisch, insofern konnte ich nicht alles verstehen, aber es war sehr laut, sodass wirklich alle wussten, was sie da quatschen. Bis ich dann irgendwann gesehen habe, nach einem längeren Gespräch und einem längeren Disput zwischen diesen beiden älteren Eheleuten, dass er seine Hörgeräte auf den Tisch gelegt hatte. Das heißt, er hatte gar keine Möglichkeit, etwas leiser zu sprechen. Bei diesem Thema Hörgeräte ist ja auch ein Thema wie Zielgruppe ganz interessant. Wenn jetzt eine Agentur sagt, okay, wir machen eine neue Kampagne für Hörgeräte, dann schauen die natürlich nach Altersstufe und googeln und tippen was ein und dann, was passiert dann? Also was ist dann quasi vielleicht der Denkfehler an der Stelle, um sich mit der Zielgruppe auseinanderzusetzen? Und ja, inwiefern könnte man eigentlich der Zielgruppe auch respektvoller sozusagen entgegenkommen? Wie siehst du das? Wie arbeitet ihr oder wie habt ihr da unter Umständen auch gearbeitet?
Ja, wir haben da gerade bei der Zielgruppe ältere Leute sogar zwei Probleme vorliegen, weil eine Sache ist, dass meistens Art-Direktoren ja auch eher jung sind. Also wenn man da so 35 wird, gehört man ja langsam schon zum alten Eisen. Und da ist natürlich die Sache, die können sich so ganz schwer in die Welt von älteren Leuten reindenken, beziehungsweise wenn die jetzt drüber nachdenken, ja, wie ist das denn so mit Senioren, dann denken die eher jetzt an ihre eigenen Großeltern und aber aus der Perspektive des Enkels. Das heißt, die können sich nur sehr schwer in die Welt hineinversetzen. Mal ein Beispiel, wir haben rausgefunden, wie wir dazu gekommen sind, sage ich gleich noch, dass man zum Thema Hörgeräte sehr gut auch mit so Flirt-Szenen und so ein bisschen Sex-Appeal, sogar so ein bisschen schlüpfrig arbeiten kann. Und da ist natürlich die Sache, hat der Designer, der junge Designer, jetzt irgendwelche Ambitionen, sich seine eigenen Großeltern bei so einer Flirt-Situation vorzustellen oder vielleicht sogar beim Sex vorzustellen? Also das ist ja eine Vorstellung, die man so gar nicht hat. Also die Oma hat ja für einen so einen ganz anderen Vorstellungsraum, als jetzt, als dass man sich vorstellt, das sind zwar ältere Leute, aber die haben eben auch noch, die verlieben sich auch noch, die flirten miteinander, aber so will man sich die eigene Oma eigentlich gar nicht vorstellen, sondern so eher aus der eigenen Sichtweise, ja, das ist doch so diese nette Frau, die mir früher mal Süßigkeiten gegeben hat und so weiter. Und das behindert einen so ein bisschen. Und das Zweite, was einen behindert, wenn man dann noch mal bei Google Bilder oder so sucht, um zu gucken, ja, wie stellen sich denn, wie werden denn Senioren so dargestellt, dann findet man eigentlich fast nur, ich sag mal ganz klar, falsche Bilder dazu, weil man hat meistens auch so nette Großeltern, meistens auch mit Enkel, die sind oft in sehr blassen Farben dargestellt, so als würden die sich schon so langsam in einen Geist verwandeln, der so aus dem irdischen Leben verschwindet. Und auch diese blassen Farben, da ist auch zum Beispiel interessant, da gibt es tatsächlich eine Studie auch dazu, welche Farbvorlieben ältere Menschen haben. Da ist auch bei rausgekommen, die mögen gerne satte, bunte Farben. Da wo, hieß es dann aber, nee, das kann man nicht so ernst nehmen und man sollte doch lieber eher blasse Farben benutzen. Oder es gibt einen schönen Film, das von einer Filmemacherin, der heißt, glaube ich, einfach nur Beige, wo sie beschreibt, wie ihre eigenen Großeltern sozusagen ab 60 verbeigten, nennt sie das. Und wir haben dann in unserem Buch haben wir das Kapitel zu diesem Thema, also Farben und Altersgruppen haben wir genannt. Erst alt, dann beige, dann tot. Also es ist wie so eine natürliche Abfolge. Und das erinnert dann als an Krankenhaus solche Bilder und an Krankenkassenwerbung, da passt das ja vielleicht noch. Und das spricht die Leute überhaupt nicht an, aber diese Vorstellung hat man im Kopf. Die habe ich auch vorher gehabt. Wenn man mich vorher gefragt hätte, bevor wir eine Studie gemacht haben, wie sieht denn eine Gehörgerätewerbung aus? Ich wäre jetzt auch auf die nette lachende Oma gekommen, die sich um ihren Enkel kümmert. Und wenn man die Leute dann fragt, selbst die, die Enkel haben, die sagen dann, ne. Da sollen sich meine Kinder drum kümmern, um ihre Kinder. Ich bin fertig mit der Erziehung. Ich habe doch keine Lust, die ganze Zeit die Enkel zu betreuen. Das ist doch nicht mein Job. Ich will noch leben. Ich will noch Spaß haben im Leben. So ist dann die Einstellung. Und das merkt man aber erst, wenn man mit den Leuten spricht. Darüber und auch wenn man mit denen gemeinsam solche Bild- und Plakatentwicklung macht, da merkt man dann, welche Möglichkeiten eigentlich noch drinstecken, gerade so eine Werbung für Hörgeräte zu machen, weil interessant ist auch, die sind durchaus ansprechbar für schwarzen Humor. Also man darf natürlich nicht Witze über das Alter selbst machen oder über alte Leute und so nach dem Motto, die dürfen jetzt nicht so tüddelig rüberkommen, so als wären sie schon
Die
dement, das
dürfen
auf
keinen
keinen
Sex mehr
Fall.
haben, ganz einfach.
Sondern die müssen halt, die dürfen halt ein bisschen cool rüberkommen, auch gerne ein bisschen selbstironisch, aber dabei eher so einen cleveren Eindruck machen und es darf bunt sein, es darf lebendig sein, da darf viel los sein. Und plötzlich bekommt man aber als Designerin sogar noch viel, viel mehr Möglichkeiten, was man da für interessante Ideen entwickeln kann für so eine Werbung. Und dann hat sich die Inspiration und das Möglichkeitsfeld hat sich dadurch erweitert, weil es nämlich vorher eingeengt war. Weil vorher hatte ich ja das Problem, dass durch die eigenen Vorurteile und die eigenen Vorstellungen von der eigenen Oma, die schränken mich ja ein, weil ich habe ja da sozusagen schon meine Klischees, bin mir da aber gar nicht drüber bewusst. Und erst in dem Moment, wo man mal mit den Leuten wirklich spricht, da merkt man eigentlich, wie sehr man da selbst in Klischees festgehangen hat, obwohl man von sich selbst geglaubt hat, ja, ich bin ja so frei und so offen. Mir passiert das ja nicht, dass ich in Klischees denke. Aber jeder tut das. Deshalb muss man sich da selbst auch kritisch sehen. Und ja, da ist eben manchmal das Problem mit der Agentur. Also die Designerin, bin ich mir ganz sicher, dass sie sich immer kritisch sehen. Also ich kenne das bei Kreativen grundsätzlich so, dass die vor allen Dingen zu sich selbst sogar oft überkritisch sind. Die sagen noch eher dreimal, nee, das ist noch nicht gut geworden und das ist keine gute Idee. Also die nehmen sich da eigentlich eher zurück und sind sehr selbstkritisch. Aber wir haben ja dazwischen noch die Kundenberater beziehungsweise die Strategen in der Agentur. Und die müssen natürlich gegenüber ihrem Kunden auch wieder einen guten Eindruck machen und müssen das gut verkaufen. Und das ist so ein bisschen so eine Diskrepanz, warum da jetzt auch nicht so richtig offen und ehrlich miteinander umgegangen wird. Weil man ja immer einen guten Eindruck machen muss und dann kann man natürlich auch nicht sagen, okay, wir könnten da mal ein bisschen Input aus der Marktforschung auch gebrauchen, wie die Kunden so ticken, sondern man muss natürlich den Eindruck erwecken, nee, wir wissen das alle schon und wir können das. Und ja, das ist manchmal eben das Problem, wo es dann dran hängt. Und im Endeffekt arbeitet man aber für den gleichen Kunden, also die Agentur und wir ja zum Beispiel. Und man möchte ja eigentlich den Kunden glücklich machen. Und deshalb eigentlich wäre es toll, wenn man da viel kooperativer zusammenarbeiten würde. Das ist manchmal ein bisschen schade. Es wäre ja auch möglich, was aber nur einmal vorgekommen ist, dass die Agentur uns zum Beispiel einfach mal kontaktet, ohne dass jetzt der Kunde dabei ist. Und dann kann man sich dann eben absprechen. Aber das passiert eben auch nicht, sondern da ist wirklich ein tiefer Graben oft dazwischen, dass man nicht mal an die Leute drankommt, die dann das Design entwickeln. Und also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Artdirektoren, wenn die dabei wären, die würden sofort sagen, hey, super. Und die können ja dann auch das Testmaterial selbst erstellen. Das muss ich ja nicht immer selbst machen, ist auch viel Arbeit. Das wäre ja sogar toll, wenn ich dann noch Unterstützung hätte, wenn man da zu mehreren dieses Testmaterial entwickelt, was dann in diese Forschungsprozesse mit eingeht und was dann iterativ auch immer wieder verändert wird im Laufe des Prozesses. So muss ich das immer alleine machen, mu muss ich nicht unbedingt. Also ich fände das eigentlich toll, wenn das zusammenginge.
Also, Grüße gehen raus an alle Werbeagenturen in diesem Lande. Liebe Artdirektorinnen und Artdirektoren, wenn Sie mal wieder keine Idee haben oder die 60. Kampagne entwickeln mit derselben Zielgruppe in der 20. Variante, dann fragen Sie doch mal Monika und Michael, die können Ihnen helfen. Gut, der Werbeblock ist damit beendet. Ich glaube, ich denke, es ist dadurch schon klar geworden, dass viele Stereotypen letztendlich ja doch irgendwie an diesen Schubladendenken ja auch sozusagen ja festklemmen, um mal bei dem Bild zu bleiben, weil auch sich das Vorstellungsvermögen von Entscheiderinnen und Entscheidern, so nenne ich es jetzt mal ganz grob, das kann der CEO sein, das kann die entsprechende Verantwortliche fürs Marketing sein, das lasse ich jetzt einfach mal offen, dass einfach diese Denkweise doch immer sehr ja, beschränkt ist, wie Werbung zu funktionieren hat. Ich habe mal gehört, gute deutsche Werbung oder überhaupt gute Werbung funktioniert über Humor oder ist intelligent. Und die Top-Werbung ist beides, also sie ist witzig und intelligent. Und das bleibt dann auch tatsächlich hängen. Eigentlich sehen wir das ja immer. Aber was ich sehe, ist eigentlich ein relativ langweiliger Medienbrei, der an mir vorbei wabert und wo nicht wirklich viel hängen bleibt. Wenn man sich dann mal so diverse internationale Wettbewerbe für Medien oder Werbespots zum Beispiel anguckt, dann sieht man da auch ganz andere Sachen, auch wirklich manchmal beißender Humor oder manchmal auch wirklich unkorrektes Verhalten sozusagen. Liegt das einfach noch so in unseren Genen, dass wir alles immer ganz korrekt haben wollen und dass sich möglichst keiner auf den Schlips getreten fühlt? Oder woran liegt das unter Umständen? Liegt das vielleicht auch an den Bildungseinrichtungen, die dann letztendlich Kreative ja ausbilden und die dann sagen, das liegt alles in euch begraben, ihr müsst es nur aus euch herausholen? Also ist vielleicht sogar die Arbeitsweise der Kreativen quasi dafür schuld, dass wir letztendlich so vergleichsweise, wenn ich es jetzt mal überspitzt nennen darf, langweilige Werbung haben?
Also ich habe oft den Eindruck, also ich möchte jetzt da keinen, ich sag mal so, beschuldigen, aber
Da haben wir es schon wieder.
Ja, dass das auch an den Entscheidern liegt, weil die müssen ja auch das letztendlich verantworten. Und wir haben ja auch oft, dass es auch schnell einen Shitstorm geben kann. Wir hatten da zum Beispiel einen Fall, wo es dann so einen Shitstorm wegen Sexismus ging, obwohl das wirklich überhaupt nicht sexistisch war, sondern es war aber so ein bisschen humorvoll rübergebracht nach dem Motto, Frau, kümmere dich selbst um deinen Beruf und um deine Altersvorsorge und so weiter und verlass dich nicht auf einen Mann. Das war so ein bisschen humorvoll rübergebracht. Und das gab dann ein bisschen Shitstorm wegen Sexismus und es musste dann auch rausgenommen werden. Und ich glaube, da ist dann auch, dass dann Entscheider auch da auch vorsichtig sind und sich dann auch nicht so viel trauen. In diesem Fall, wo ich gerade schon mal gesagt habe, dass wir da auch mal direkt Kontakt mit der Agentur hatten, da war zum Beispiel der Fall, dass wir dem Kunden auch schon geraten hatten, ihr könnt da ruhig mit Humor dran gehen. Also bei diesen Hörgeräten war das. Aber die wollten nicht so ganz. Also nee, wir sind da ein ernsthaftes Unternehmen. Das ist ein ernsthaftes Thema. Und dann so humorig haben sie sich nicht ganz getraut. Und als wir dann mit der Agentur telefoniert haben, dann sagten die uns, ja, wir haben da auch ganz humorige Sachen, aber das wollte der Kunde nicht. Und dann haben wir dann gesagt, hey, rückt mal damit raus, was ihr da habt, ne? Zeigt uns das mal, ne? Und wir fanden das super, was sie da gemacht hatten. Und dann haben wir dann sozusagen gemeinsam den Kunden bearbeitet, dass wir jetzt diese humorigen Sachen, die die Agentur schon gemacht hatte, dass wir die jetzt nochmal testen und mit den Leuten drüber sprechen. Und dann stellte sich auch raus, die waren super und das kam auch gut an. Das heißt, es ist nicht unbedingt die Agentur oder die Agenturleute, die da keine Ideen haben, sondern das geht sozusagen auf dem Weg verloren, weil man dann sich nicht traut, mal irgendwas zu wagen, weil es könnte schiefgehen oder sogar einen Shitstorm geben. Und das ist natürlich auch das, die Sache, dass es dann eben toll ist, wenn man mit den Leuten vorher schon gesprochen hat und schon weiß, nee, sowas kann man bringen, so Humor. Da gibt es keinen Shitstorm, sondern das ist genau die richtige Ansprache.
Ja, Mut braucht es, denke ich, auf jeden Fall. Vor allem auch das Sicherheitsdenken müsste dann vielleicht da abgelegt werden, wenn man sagt, man möchte wirklich tatsächlich innovative Wege gehen. Innovativ bedeutet ja auch ausprobieren und testen. Und das kann auch mal daneben gehen. Aber wer nichts wagt, gewinnt nicht. Und eigentlich ist ja das wirtschaftliche Prinzip, warum es Marktforschung gibt, dass die Marke bekannt wird, besser verankert wird oder auch mehr im Gedächtnis bleibt. Und sich die Kundinnen und Kunden auch an ein positives Produktergebnis erinnern oder ein Produkterlebnis. Und da bin ich jetzt auch so ein bisschen im, gehen wir mal ins Denken rein und auch ins Hirn der Konsumentinnen und Konsumenten, aber auch der Kreativen. Ihr habt zusammen ein Buch geschrieben, Michael Schütz und du. Und da geht es ja auch darum, wie Design wirkt. So heißt der Buchtitel beim Rheinwerk Verlag erschienen. Wie kam es denn zum Buch und was habt ihr da genauer beschrieben im Buch?
Ja, zum Buch kam es wie die Jungfrau zum Kind, sagt man ja schön. Und zwar haben wir von dem Rheinwerk Verlag eine E-Mail bekommen. Sie wollten zu dem Thema Designpsychologie ein Buch auf den Markt bringen. Die machen sehr viele Bücher zum Thema Design und auch Programmierung und so weiter. Und sie würden da jetzt Leute suchen, die das Buch schreiben könnten. Und wir haben dann nur kurz überlegt und haben gedacht, naja, wenn wir jetzt Nein sagen und es nicht schreiben, dann schreibt es jemand anders. Und das ist ja jetzt die super Gelegenheit, weil das auch genau unser Thema ist. Dann haben wir sofort Ja gesagt und so ist das dann zustande gekommen. Und dann haben wir das eben auch geschrieben. Dann ging es natürlich auch erstmal darum, also erst eigentlich haben wir uns in dem Moment, wo wir dieses Buch geschrieben haben, mal genauer überlegt, was steckt da eigentlich für ein Konzept hinter und wie kann man die Psychologie mit dem Design eigentlich zusammenbringen. Das heißt, wir haben da auch noch viel recherchiert, zum Beispiel die Gestalttheorie. Das ist ja etwas, was Psychologie und Design verbindet, weil die meisten Psychologen kennen die Gestalttheorie, aber die meisten Designer kennen zumindest die Gestaltgesetze. Also das ist praktisch so eine Brücke zwischen beiden, die man da schlagen kann. Oder auch die relativ neue Embodiment-Forschung. Das ist auch eine sehr schöne Brücke, weil die auch wieder sehr auf Wahrnehmung eingeht, während aber manche psychologische Richtungen, wie jetzt die Psychoanalyse, sich eher weniger als Brücke eignen, weil die sich kaum mit Wahrnehmung und solchen Themen beschäftigt hat. Ja, und dann ist natürlich auch interessant, wie sehen die Leute eigentlich Design, wenn sie das anschauen? Worauf achten die? Und da geht es auch nicht nur um die Aufmerksamkeit, die ist natürlich auch wichtig. Aber das ist noch relativ einfach, wenn auf der Werbung ein roter Punkt ist, kann man garantiert sein, dass da die Aufmerksamkeit als erstes hingeht. Also das sind teilweise auch fast so Schlüsselreize, die da ziehen. Aber interessanter ist dann der zweite Blick, den die Leute darauf haben. Die treten dann nämlich in so eine Art Dialog mit diesem Design. Da ist nämlich einmal sind so die ganzen Vorerfahrungen, die sie selbst gemacht haben, die ganzen Vorstellungs- und Erinnerungsbilder, die sie so selbst im Kopf haben, die natürlich aus ihrem eigenen individuellen Leben geprägt sind, aber auch sehr aus der Kultur kommen. Also man wächst ja auch in der Kultur auf, wo bestimmte Farben eine bestimmte Bedeutung haben oder wo man auch mit einer bestimmten Ästhetik sozusagen aufwächst. Und auf der anderen Seite haben wir dann dieses Design, was ein bestimmtes Interpretationsangebot sozusagen macht, weil da sind eben bestimmte Farben drauf in einer bestimmten Anordnung oder ein bestimmtes Bildmotiv ist da drauf, was mich dann an etwas erinnert, zum Beispiel an eine Situation, die ich schon erlebt habe oder an irgendetwas, was ich schon mal im Fernsehen gesehen habe. Und ich kann mich dann da hineinversetzen, weil ich dann sehe, okay, das kenne ich auch. Und dann löst das meine eigenen Assoziationen sozusagen aus. Das heißt, ich sehe nie eins zu eins, was da auf dem Bild drauf ist. Es kann sein, dass ich das ganz anders für mich interpretiere, sondern ich lege das sozusagen gemäß meiner eigenen Vorstellungsbilder und Erinnerungsbilder aus, was das bedeutet. Das heißt, es ist auch immer ein bisschen individuell verschieden, wie ein Bild oder ein Design von jemandem gesehen wird. Es hat aber auch sehr viel mit der Zielgruppe zu tun, aber auch mit der Kultur. Es gibt aber auch immer das haben wir menschliche Dimension genannt, so eine Ebene, wo sich alle Menschen drauf einigen können. Beispielsweise würde nie jemand behaupten, auch nicht in einer ganz anderen Ecke von der Welt, dass Blau eine warme Farbe ist. Weil das hat man einfach aus der Lebenserfahrung. Ein blauer Himmel ist eher ein kalter Himmel oder blaues, kaltes Wasser oder Eis ist bläulich. Das heißt, Blau verbindet man eher mit etwas Kaltem und das ist auf der ganzen Welt so. Genauso verbindet man Grün mit Pflanzen, mit was Lebendigem oder Gelb mit einer strahlenden Sonne. Das heißt, es gibt so urmenschliche Erfahrungen, die man überall auf der Welt hat und die man auch verallgemeinern kann in einem Design. Dann gibt es wieder andere Sachen, die sind von Kultur zu Kultur verschieden. Da muss man dann wirklich gucken, wenn man ein Werbedesign für verschiedene Länder erstellt, dass man in anderen Ländern da auch andere Motive nehmen muss oder auch vielleicht andere Farben, eine andere Flächenkomposition. Und es gibt wieder zielgruppenspezifische Auslegungen und natürlich auch bezüglich der Produktgruppe. Es gibt aber auch immer Möglichkeiten, sich in einer Produktgruppe auch noch verschieden zu positionieren. Schönes Beispiel ist, wenn man jetzt die Werbung der Allianz Versicherungsgruppe nimmt oder dagegen Ergo. Die sind ja sehr verschieden. Also Allianz arbeitet eher mit sehr eckigen Formen, Rahmen, blauen Rahmen und sehr viel mit blauen, kalten Farben, während Ergo ja dieses amorphe, runde, rote, weiche hat und auch auf die Fotos, mit denen die arbeiten, sind so ein bisschen Sepia gehalten in so einem schönen, warmen Licht und auch ganz andere Fotomotive. Und beides steht aber für Sicherheit, nur für eine andere Art der Sicherheit. Das eine ist eher so eine, ja, ohne jetzt in Klischees zu verfallen, so traditionell könnte man sagen, ist eher so eine väterliche Sicherheit, also so eine blaue, so Schutz, indem ich mich eben abgrenze, indem ich schön mein Territorium abgrenze durch diese rechteckigen Formen, während es bei Ergo eher so eine Geborgenheit eher zeigt, was aber auch eine Art von Sicherheit ist, also eher so eine Art mütterliche Sicherheit. Und es geht beides und es gehen auch noch ganz viele andere Sachen. Das ist natürlich toll, wenn man das schafft als Unternehmen, sich da ganz klar zu positionieren und ein ganz klares Bild zu ergeben. Und obwohl man als Ergo genau die gleichen Produkte anbietet wie die Allianz, grenzt man sich da trotzdem vom Design sehr stark von der Allianz ab und spricht dann auch ganz andere Kunden an und weckt dann auch ganz andere Assoziationen, wenn die Leute sich die Werbung angucken. Und das ist eben auch das Schöne daran, wenn man da so gezielt an die Sache drangeht. Und genau diese Themen haben wir in dem Buch ausgearbeitet, wo wir dann auch geguckt haben, wie ist es mit Farben, Formen, Flächenkomposition in verschiedenen Zielgruppen, Kulturen, wie sieht das auf der menschlichen Ebene aus? Und dieses Beispiel mit Ergo und Allianz haben wir da zum Beispiel auch drin zum Thema Farben oder auch dieses Problem mit dem Beige, bei alten Leuten. Oder die Farbe Rosa ist auch problematisch. Und wir gehen aber auch dann drauf ein, wie das auch auf der Kulturebene sein kann, dass es da Unterschiede auch gibt und wie man dann letztendlich auch auf so einer Grundlage, ich sag mal, die passenden Farben, die passende Flächenkomposition findet, um dann wirklich ein stimmiges Design auch zu erstellen, was bei den meisten dann auch richtig ankommt. Nicht bei allen. Es gibt immer Leute, die sagen, die sehen was ganz anderes in einem Design als alle anderen. Also das hat man immer.
Das heißt, die Emotion ist durchaus auch eine Brücke, um Design zu transportieren und andersrum. Design schafft wieder, weckt wieder in Emotionen und natürlich auch die Bindung an Produkte, an Marken und letztendlich ja auch dieser Vertrauensaufbau, der dahinter steckt. Also das Beispiel mit der Versicherung fand ich insofern ganz gut, weil ich glaube, es geht so eher darum, wo fühle ich mich eigentlich zu Hause? Also was entspricht meinen Werten, was entspricht meinem Leben oder womit kann ich mich am besten identifizieren? Und darüber kann das dann tatsächlich auch ganz gut funktionieren, dass dann auch in dem Fall die Markenkommunikation oder die Werbung, aber auch die Produktentwicklung, es geht ja wirklich in alle Bereiche hinein, dass auch die Gestaltung von Bedienoberflächen, von User Interfaces, dass da die Emotion eigentlich dann der Schlüssel ist, um das Ganze zu wecken. Das ist immer so schön, ne? Man kriegt dann den Auftrag vom Kunden, ja, das soll emotional ansprechen. Ja, aber wie? Und das ist tatsächlich die Frage, wie ist dann der Schlüssel zu einem sehr langen Prozess, den du ja schon beschrieben hast. Kommen wir mal so ein bisschen auf die Kreativen zurück. Es gibt ein schönes Zitat von Gisèle Freund, einer deutsch-französischen Fotografin, die gesagt hat, das Auge macht das Bild, nicht die Kamera. Ist es vielleicht so, dass wir uns als Kreative zu sehr auf unsere Werkzeuge verlassen, dass wir zu sehr handwerklich einfach nur Dinge abarbeiten, die wir mal gelernt haben, dafür so gesagt haben, okay, blau, ja, das steht für Ruhe, das machen die Versicherungen, die Banken, die nehmen blau, dann nehme ich jetzt auch, wenn ein Kunde genau diese Werte braucht, dann nehme ich auch blau zum Beispiel. Also, um mal bei den Farben zu bleiben, es kann auch bei der Form bei der Formgebung natürlich ähnlich sein. Ist es also so, dass sich Kreative zu sehr auf ihre Werkzeuge verlassen?
Ich weiß nicht, ob sie Werkzeuge sind. Ich habe auch den Eindruck, dass es schon an den Hochschulen das Problem ist, dass damit, also im Bereich Designtheorie, weil da haben wir schon seit vielen Jahrzehnten die Semiotik beziehungsweise die Semantik vorherrschen. Und die gehen jetzt vom Thema, also das kommt ja aus der Sprachwissenschaft. Und da habe ich diese Zusammensetzung, dass ich da sagen kann, okay, ich habe eine grammatische Struktur und jetzt nehme ich eine Farbe und eine Form und setze das wie so einen Satz zusammen. Und dann habe ich mein Design fertig. Und das ist aber das Problem, dass es gerade im Design eben nicht so funktioniert, sondern da habe ich vielmehr auch gerade als Designer eine direkte körperliche Resonanz. Das sieht man schon allein daran, wenn man mal ein gezeichnetes Dreieck einmal auf die Fläche stellt und einmal dreht man es so um, dass es auf der Spitze steht. Dann hat man das Gefühl, oh, dieses Dreieck auf der Spitze, das kippt aber gleich um. Ist natürlich Quatsch, weil es ist auf dem Papier gemalt, das kann gar nicht umkippen. Aber ich bringe das immer auch in Resonanz mit meinem eigenen Körper. Das heißt, wenn ich auf einem Bein stehe, wie so ein Dreieck, was auf der Spitze steht, dann stehe ich nicht besonders sicher, sondern ich stehe kippelig. Und das übertrage ich im Prinzip auf das Design. Also meine ganze Art und Weise, wie ich sozusagen in der Welt bin, die benutze ich letztendlich, um so ein Design zu verstehen. Und es ist eben gerade nicht wie so eine Grammatik, dass ich die Komponente irgendwie richtig zusammen setze und so ein Puzzle draus mache und dann habe ich mein Design, sondern es muss insgesamt eine Stimmigkeit ergeben. Also das heißt, ich muss da als Designer auf jeden Fall mit so einer Intuition, mit einem Gefühl mich da reinversetzen in dieses Design, um da wirklich ein gutes Design zu machen. Und da nützt mir mein Baukasten an Tools auch überhaupt nichts, sondern das ist, am Ende ist das irgendwie Erfahrung. Ja, aber da wird man auch oft so ein bisschen durch die ganzen so Kreativtechniken, die es da gibt, oder jetzt KI, was ja auch so eine Art Werkzeug ist, so ein bisschen manchmal auf die falsche Spur gebracht, als könnte man so ein Design jetzt wie so ein Puzzle aus irgendwelchen Teilen zusammensetzen. Man muss es aber eher ganzheitlich betrachten. Und das ist, denke ich, irgendwie etwas, was dann auch, wenn man zu sehr toolbezogen lernt oder man kriegt praktisch so Regeln, dass jetzt rot setzt man da ein oder aufmerksam erzeugt man so, also dass man wirklich in so einem Regelwerk sich befindet. Das ist dann wirklich sehr einschränkend und das führt auch letztendlich nicht zum Ziel, sondern man muss letztendlich immer das Ganze betrachten. Und da ist es wirklich sehr wichtig, dass Designer auch ihren Blick dafür schärfen. Und das ist dann letztendlich auch die Kompetenz eines Designers, die jetzt auch keine KI übernehmen kann, weil die sieht nichts, die hat auch keinen Körper, mit dem sie in der Welt ist. Und die hat nicht auch das Gefühl, dass ein Dreieck, was auf der Spitze steht, gleich umkippt, sondern das ist was sehr Menschliches. Und dieses Menschliche, das muss ich im Grunde auch als Designer, als in Anführungsstrichen Werkzeug einsetzen und nicht nur diese Tools, die ich irgendwo erlerne oder auch die mir so ein Programm wie Photoshop oder Illustrator bietet. Und das geht vielleicht manchmal so ein bisschen verloren, was ist natürlich auch toll zu glauben, hey, ich habe da so einen Tool-Baukasten und da habe ich immer mein richtiges Werkzeug und da muss ich mir jetzt nur ein Werkzeug rausnehmen und dann kriege ich das schon hin. Also das ist so ein bisschen so eine, ich würde es mal nennen, so ein Techno kratische Einstellung so ein bisschen dazu. Es gibt für alles ein Tool und dann klappt das. Aber das führt dann eben auch manchmal so in die Richtung, dass es dann am Ende eben doch nicht stimmig ist, sondern es sieht dann auch zusammengesetzt aus am Ende. und passt dann auch nicht.
Baukästen, die wir gerade oder über die wir gerade gesprochen haben, diese Logik, Regelwerk, haben wir gerade gehört, das hat ja auch sowas wie so ein Abarbeiten zu tun. So, wenn ich das mache, dann kommt das raus. Wir hatten ein Podcast-Interview mit Professorin Julia Schnitzer von der Technischen Hochschule Brandenburg und die ja mit ganz vielen Informatikern zusammenarbeitet. Und die sagte, totaler Quatsch, wir experimentieren. Und entweder es sieht gut aus oder es sieht nicht gut aus. Aber dazwischen müssen wir halt gucken, was haben wir für Daten, was können wir damit arbeiten und was kriegen wir vielleicht mit welchem Werkzeug raus und wie ist das Ergebnis? Also immer ergebnisorientiert. Und es gibt gar kein Regelwerk in dem Sinne, wenn experimentiert wird und wenn geforscht wird. Vielleicht ist das ja auch etwas, was wir uns dann eigentlich auch so auf die Fahnen schreiben sollten als Kreative. Was würdest du dir denn wünschen oder was könntest du dir denn vorstellen, mitzugeben an Kreative, die jetzt auch zuhören, was man im Alltag vielleicht einsetzen kann? Gibt es da vielleicht eine Methodik oder eine Sichtweise auf die eigene Arbeit? Abgesehen davon, dass wir alle selbstkritisch uns hinterfragen und natürlich immer gucken, wie können wir besser werden, wie können wir vielleicht unsere Arbeit effizienter, schneller machen, aber auch schöner im Ergebnis und emotionaler. Gibt es da etwas, was du als Tipp an unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben möchtest?
Ja, erstmal grundsätzlich habe ich gegen Tools überhaupt nichts. Ich finde sogar, man sollte sie lernen, weil umso eher weiß man, nee, man braucht sie vielleicht gar nicht. Weil sonst hat man immer das Gefühl, oh, das klappt jetzt vielleicht nicht, weil ich das und das Tool noch nicht kann. Also es ist schon wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Was aber oft ein bisschen zu kurz kommt, das ist diese Imagination. Also meine wichtigste Kreativtechnik in Anführungsstrichen ist eigentlich dieses, ich nenne es mal so Tagträumen, dass man sich wirklich einfach mal irgendwo hinsetzt oder spazieren geht oder sonst was und einfach die Bilder fließen lässt. Und das ist auch interessant. Wir haben ja selbst auch mit Kreativen eine Studie durchgeführt, wo wir die eben gefragt haben, wie arbeitet ihr denn und wie kommt ihr eigentlich auf die Ideen? Und da war eben auch ganz viel dieses beispielsweise ein Filmemacher, der erzählt dann einfach, ja, er denkt sich halt in diese Szene rein, die er davor hat und in Gedanken spielen ihm die Schauspieler dann die Geschichte selbst vor. Also er erfindet die überhaupt nicht, sondern er lässt sich die in seiner Imagination sozusagen vorführen. Das verselbstständigt sich dann. Und ähnlich entwickle ich auch zum Beispiel meine Cartoons. Da habe ich ein bestimmtes Thema und dann imaginiere ich und sag mal, lieber Wispert, so heißt dieser Cartoon-Held. So, und jetzt spielen wir mal die Geschichte vor, die ich jetzt zeichnen soll. Und das funktioniert super, dass man das dann wirklich sich dann etwas entwickelt, weil dann brauen sich im Prinzip so die ganzen Assoziationen, Vorstellungs- und Erinnerungsbilder, die man so hat, verknüpfen sich sozusagen von selbst miteinander. Und dann hat man auch diesen Aha-Effekt, der passiert nämlich in dem Moment, wo sich etwas miteinander verknüpft hat, was irgendwie Sinn macht, was ein neues Muster erkennen lässt. Und dann haben wir in dem Moment, zack, eine Idee, die im Prinzip von selbst entstanden ist. Und mein Tipp wäre eben, dass man sich auch wirklich mal von der Aufgabe auch ein bisschen löst, vorher sich gut mit der Aufgabe auseinandersetzen, weil man muss auch immer seinen eigenen Assoziationsraum erstmal füttern, gerne auch recherchieren nochmal zum Thema, sich wirklich mit Informationen am besten querbeet erstmal füttern, sich selbst, auch gerne mal, wenn es möglich ist, irgendwo hingehen. Bei Besen ist es ja möglich. Da kann ich mal in ein Geschäft gehen, wo Besen verkauft werden. Oder ich gucke mal irgendwo, wo ich weiß, der wird gefegt, dass ich mir das auch mal angucke. Das heißt, erstmal ganz viel Input auch holen und dann sich Zeit und Ruhe nehmen, zu imaginieren und das Ganze sich selbst zusammenbrauen lassen. Und dann hat man auch in der Regel direkt eine Idee, die nicht wie so ein Puzzle zusammengesetzt ist, wie ich gerade sagte, sondern ist dann direkt eine sozusagen ganzheitliche, stimmige Idee, die dann erscheint. Manchmal ist da natürlich oft nicht die Zeit und Muße, weil wenn man dann in einer Agentur da einfach nur sitzt und so aussieht, als würde man nichts tun, da sagt dann irgendwann der Chef, hast du nichts zu tun, wir haben eine Deadline. So, das ist dann manchmal das Problem.
Genau, und vielleicht dann auch noch die Anforderungen, ja, mindestens drei Entwürfe. Wozu? Es gibt ja eigentlich nur ein Ergebnis. Und der Kunde braucht nur ein richtiges Ergebnis. Und es gibt viele, die fast richtig sind, manche sind falsch und davon braucht es eigentlich nur ein Ergebnis. Und das ist ja auch so eine Sache mit der Masse und mit der Menge. Ich denke, anhand der Zeit und auch der fortschreitenden Schwierigkeiten ja überhaupt Kreative zu finden, die einem die Arbeit machen können oder auch Dienstleister, die das dann umsetzen, hat man grundsätzlich auch dann irgendwann so ein knappes Ressourcenproblem, dass man einfach nur noch auch auf einen konkreten Entwurf hinarbeiten kann. Warum nicht also sich tatsächlich die Zeit nehmen, sich zurückzulehnen und zu sagen, wir machen einen Tagtraum oder wir machen eine Art Gedankenreise, um Bilder entstehen zu lassen, die dann in unserer Imagination Wirklichkeit werden und die wir dann eigentlich nur noch versuchen, gemeinsam zu Papier zu bringen, zu skizzieren und vielleicht dazu eine nächste Kampagne oder eine nächste Marke oder ein Abbild zu schaffen, zu sagen, das ist die Stimmung, in der später reingearbeitet werden soll als Ergebnis. Ja, also finde ich ein schöner Gedanke, finde ich total klasse. Wo finden wir dich denn und wo finden wir Michael Schütz, wenn wir dir folgen wollen und wenn wir uns mehr über eure Tätigkeit informieren möchten?
Also wir sind vor allen Dingen auf LinkedIn unterwegs. Ansonsten haben wir natürlich auch eine Webseite, die www.inch.de beziehungsweise HTTPS heißt das ja heutzutage. Da kann man sich informieren und da haben wir auch viele Praxisbeispiele und Projekte, wo wir mal so natürlich anonymisiert gezeigt haben, wie so ein Prozess ist. Ja, das sind so die. Und ansonsten kann man uns natürlich auch zum offenen Atelier einmal im Jahr oder auch zur Museumsnacht in Köln und unserem Atelier besuchen, weil in der Regel stellen wir da auch aus.
Ja, vielen Dank, Monika. Das war sehr schön, mit dir darüber zu sprechen, über wie wir zur Imagination kommen, was vielleicht dann auch an Problemen im Alltag so auftaucht, wie die Schubladen möglichst nicht mehr funktionieren sollten. Ich werde nach unserem Gespräch nie wieder an einen Besen denken zu können, ohne an Jedi-Ritter zu denken. Das Kopfkino hast du mir jetzt hier verpflanzt. Ich hoffe, alle anderen haben auch sich vorgestellt, wie das alles funktionieren kann und wünsche dir und Michael Schütz da viel Erfolg in deiner Zukunft, in eurer Zukunft und hoffentlich auch viele neue Kreativitäten. Kreative Impulse für eure Forschung.
Vielen herzlichen Dank.
Wenn ihr ab sofort keine Folge des Podcast Design Erklärer mehr verpassen möchtet, so folgt uns doch auf Instagram, Facebook oder LinkedIn. Dort könnt ihr mitdiskutieren und Vorschläge machen. Vielleicht kennt ihr ja bereits Designerklärerinnen und Designerklärer. Mein Name ist Christoph Lux.